Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal, wie immer, im richtigen Sender gelandet bei Radio X. Im Hörerfenster heute wieder mal der Greenpeace-Gruppe in Frankfurt. Wir werden auch in 2014, für das wir euch jetzt alle noch ein gutes neues Jahr wünschen, bis einschließlich heute darf man das nach, dann ist es zu spät, weil dann ist es schon wieder alt und gebraucht. Ja, alles Gute. Wir werden auf jeden Fall versuchen, auch in 2014 euch interessantes, spannendes Programm zu bieten. Heute werden wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, wo vielleicht manche jetzt von euch sich verwundert die Augen reiben, beziehungsweise am Radio ist wohl besser zu sagen, verwundert mit den Ohren schlackern. Wir werden uns heute mit dem sogenannten transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen zwischen der USA und der Europäischen Union, der EU, beschäftigen. Auf Englisch heißt es eben dann eine Transatlantic Trade and Investment Partnership. Damit, weil das alles so lang und sperrig ist, werden wir uns im weiteren Verlauf der Sendung auf die Bezeichnung Freihandelsabkommen, was ja wieder sehr freundlich und nett klingt, ob es das ist, wird sich vielleicht dann auch im Lauf der Sendung erweisen. Ja, auf jeden Fall werden wir uns auf diese Begrifflichkeit einigen. Das geht ein bisschen flotter und schneller als diese lange sperrigen Begriffe. Ja, warum beschäftigen wir uns bei Greenpeace mit einem Freihandelsabkommen? Es geht da natürlich, ja, kann man vielleicht wirklich schon sagen, natürlich auch um Umweltschutzthemen, Lebensmittel, Landwirtschaftssicherheit, Landwirtschaftsbearbeitung. Es geht um Gentechnik, es geht um Verbraucherschutz. Es geht um Umweltschutz, zum Beispiel auch könnte das umstrittene Thema Fracking betreffen. Es geht um die Energieversorgung. Und darüber hinaus geht es natürlich auch in weiten Bereichen um Arbeitsrechte, um Arbeitsschutz, Datenschutz. Brisant in dem, unter dem Gesichtspunkt der NSA-Affäre, die wir ja jetzt letztes Jahr 2013 lange und breit durchgekaut haben, die jetzt noch kein Ende hat. Es geht um Streitigkeiten, Gerichtsbarkeit, es geht ums Gesundheitswesen und vieles andere mehr. Nachdem es ja jetzt hier um ja nicht Greenpeace-Themen geht, haben wir uns heute mal wieder einen Gast von außerhalb ins Studio geholt. Nein, nicht geholt, gebeten, der freundlicherweise zugestimmt hat, zu kommen. Das ist der Ralf Liebers von ATTAC in St. Augustin. Hallo Ralf.
Hallo.
Ganz kurz, was machst du bei ATTAC?
Ich bin bei ATTAC im Rat. Ich bin seit 2 Jahren ATTAC-Mitglied und der Rat ist ein Gremium, das dafür sorgt, dass ATTAC übers Jahr handlungsfähig bleibt. Es gibt einmal im Jahr den großen ATTAC-Ratschlag und dort werden die Delegierten für den Rat gewählt. Der Ratschlag ist das große Gremium, auf dem die entscheidenden Beschlüsse von ATTAC gefasst werden.
Okay, soweit mal zu dir kurz. Dann haben wir wieder den Jörg Dürrfeld, den ihr ja schon aus der Landwirtschaftslebensmittel AG kennt. Hallo Jörg.
Hallo.
Und die Sabrina Nemitz ist freundlicherweise noch zu uns gekommen, die ihr auch schon kennt von den vergangenen Sendungen, auch aus der Lebensmittellandwirtschafts AG. Sie wird heute mit mir moderieren. Hallo Sabrina.
Hallo Hörer. Hallo Otto.
Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, also das sogenannte Freihandelsabkommen. Es ist gedacht, dass es ein Vertrag wird zwischen den USA und den EU, aber darüber hinaus, was bisher in der Öffentlichkeit weitestgehend auch untergeht, ist, dass eben auch Kanada, Mexiko dazugehören werden, die sogenannten EFTA-Staaten, Schweiz, Liechtenstein, Norwegen und Island, teilweise auch EU-Beitrittskandidaten, zum Beispiel Mazedonien, die Türkei sind damit einbezogen. Wenn es zu einem Abkommen kommt, wird es hier zu einem der größten oder dem größten Wirtschaftsblock der Welt gehören, denn immerhin rund 50% der Weltwirtschaft werden in der EU und der USA passieren in diesen Blöcken. Und es hat manchmal den Eindruck, als ob damit versucht werden soll, die anderen Weltregionen auszugrenzen, auszuschließen, Stichwort Asien, Stichwort Afrika. Wollen wir mal einsteigen ins Thema. Ralf, Jörg, wer von euch, Ralf, du mal vielleicht am Anfang. Worum geht es eigentlich genau bei diesem Freihandelsabkommen zwischen der EU und der USA?
Es geht um verschiedene Dinge. In erster Linie will ich mal sagen, worum es nicht geht. Es geht nicht um Zölle und Zollhöhen. Das sind die sogenannten tarifären Handelshemmnisse. Aber die könnte man ja ganz leicht ändern, indem man einfach den Prozentsatz rauf oder runter setzt, sondern es geht um nicht tarifäre Hemmnisse. Das ist ein etwas merkwürdiges Wort, aber es beinhaltet eben alle Sachen, die in irgendwelchen Verträgen oder Schutzbestimmungen stehen. Zum Beispiel, der Stecker darf in Europa nicht verkauft werden, weil er 3 Pins hat und in Europa muss er 2 Pins haben. Oder alle möglichen Dinge aus Zulassung von Kfz, die eben uns behindern, unsere Autos ohne Umrüstung in den USA zu verkaufen und umgekehrt. Außerdem geht es um alle möglichen Schutzbestimmungen, was Umwelt und Nahrung angeht, die es in Europa oder in den USA in unterschiedlicher Form gibt und die Bürger auch gerne behalten möchten. Und zum Dritten geht es um das ISDS. Das ist das Investor-Staats-Klageverfahren. Ich habe es jetzt auf Deutsch gesagt. ISDS ist eine englische Abkürzung. Damit will ich die Hörer jetzt mal nicht belasten. Das ist auch nicht wichtig. Dabei geht es darum, dass Konzerne oder Investoren Staaten verklagen können, wenn sie meinen, sie hätten nicht so viel verdienen können, wie sie es ursprünglich geplant hatten, weil der Staat ein neues Gesetz oder eine neue Bestimmung eingeführt haben.
Ja, aber damit hast du weitestgehend die zentralen Punkte des Freihandelsabkommens schon benannt. Jörg, aus unserer Sicht, Greenpeace-Sicht, was könnte denn da mit drin sein? Oder was ist da mit drin? Welche Bereiche aus, ja, die wir bearbeiten?
Ja, dieses Handelsabkommen wird ein ganz breites Band von Bereichen betreffen. Und jetzt aus unserer Sicht zum Thema Landwirtschaft und Lebensmittel sicher auch besonders da Einschnitte machen. Der Ralf sagt es ja schon, es geht darum, dass man quasi auf beiden Seiten des Atlantiks sich auf neue Standards quasi einigt. Und man kann mit eigentlich absoluter Sicherheit davon ausgehen, dass das nicht heißt, dass die Standards erhöht werden für Umwelt und Verbraucher, sondern dass diese Standards abgesenkt werden. Ja, also das ist auch aus unserer Sicht jetzt der zentrale Punkt. Im Grunde genommen wird es bei diesem Handelsabkommen darum gehen, die in Europa gültigen Schutzstandards, die wir uns quasi in den letzten Jahrzehnten erarbeitet haben, abzusenken oder abzuschaffen. Also dieses Handelsabkommen ist quasi ein Angriff auf ein ganz breites Bündel von Verbraucherschutz, Umweltschutz, Gesundheitsstandards und Regelungen, die wir in Europa uns teilweise unter wirklich auch mit einem harten Kampf, sage ich mal in Anführungsstrichen, ja, also von Seiten der Zivilgesellschaft aus, der NGOs aus, erarbeitet haben.
Ja, da gibt es ja schon interessante Hinweise aus anderen Freihandelsabkommen, die es ja, weltweit, kann man eigentlich schon sagen, zwischen verschiedenen Regionen, verschiedenen Ländern gibt, dass es eben zum Beispiel mit dem NAFTA, das ist das amerikanische Freihandelsabkommen, wo ein amerikanischer Fracking-Konzern die Regionprovinz Quebec vor Gericht zitiert hat und $250 Millionen Schadenersatz fordert, weil die ein Fracking-Moratorium erlassen haben. Die amerikanischen Fluggesellschaften wehren sich gegen die EU-Vorschriften, die bisher oder EU-Verhandlungen, die bisher im Moment gerade noch auf Eis liegen, dass eben auch Nicht-EU-Fluggesellschaften in die CO2-Zertifizierung mit einbezogen werden. Kann man sich nicht wahr vorstellen, was da im Umweltbereich auf uns zukommt. Ralf, wer führt denn die Verhandlungen zu diesem Abkommen? Ist die Öffentlichkeit damit eingebunden? Sind die Parlamente einbezogen? Wie sieht es aus?
Also die Öffentlichkeit ist natürlich in den Verhandlungen nicht eingebunden, aber ich denke, das ist ein Punkt, den man auch nicht überstrapazieren sollte. Man kann nicht komplizierte Dinge verhandeln auf dem Marktplatz. Das geht nirgends. Also Verhandlungen müssen hinter geschlossenen Türen sein.
Aber man kann die Vertreter von... Es gibt ja durchaus Organisationen, Verbraucherschutzorganisationen, Umweltverbände, ATTAC als politischen Verein, könnte man durchaus Vertreter doch mit einbeziehen, oder?
Eher nicht. Wenn Sie Spezialisten für ein Fachgebiet sind, um das es geht, dann könnte man das machen. Ansonsten macht man das in der Regel, indem man sie vorher anhört und ihnen sagt, was man vorhat. Das ist eigentlich der demokratische Prozess. Soweit findet Demokratie statt. Und wenn man dann etwas verhandelt hat, dann kommt man mit dem Ergebnis an die Öffentlichkeit und sagt es allen. Das ist wäre der richtige Weg. Das wird aber zurzeit noch nicht gemacht.
Wer verhandelt es im Moment?
Das sind von der Kommission ernannte Vertreter, die eben Spezialwissen haben, um das es in diesen Verträgen geht.
Sitzen da auch Konzernvertreter mit in den Verhandlungsrunden?
Also ich kann es natürlich nicht genau sagen, weil es eben hinter verschlossenen Türen stattfindet. Aber okay. Wir wissen, dass die Konzernvertreter einen sehr kräftigen Zugang haben. Ich würde das noch gar nicht mal als so kritisch bezeichnen, weil eben in den Konzernen auch viele Spezialisten sind, die für die einzelnen Gebiete dann gefragt sind. Allerdings, die NGOs und Öffentlichkeit haben nicht einfach ein Recht zu sagen, wir möchten aber jetzt auch mal mit rein. Insofern ist die Sache nicht so ganz einfach oder leicht zu beurteilen. Ich würde noch gerne einen ganz wichtigen Punkt für unsere Hörer sagen. Es geht nicht um Amerika gegen Europa. Es geht um oben gegen unten, also um Konzerne und Investoren gegen Bürger und Verbraucher. Denn die amerikanischen Verbraucher sehen das genauso wie wir. Die möchten das auch nicht haben.
Jetzt hast du gerade nochmal gesagt, dass es ja um Konzerne gegen Verbraucher, Verbraucherinnen geht. Und hast vorher aber gesagt, es ist gar nicht so kritisch zu sehen, dass Vertreter von Konzernen dort sind, weil die ja Spezialisten schon sind. Aber haben die dann nicht auch Interessen, die sie mitbringen und vertreten müssen?
Natürlich haben die Interessen, aber sie werden eben auch gebraucht. Das ist dieses ganze Problem Lobbyismus, was wir jetzt nicht als Thema machen wollen. Aber Lobbyisten werden gebraucht. Sie sind, da es übertrieben wird, der Lobbyismus und in Abhängigkeit, die Politiker in Abhängigkeiten geraten zum Teil, hat das einen schlechten Ruf bekommen. Aber ohne Lobbyisten kommen die Parlamente überhaupt nicht klar. Ein Parlamentarier kann nicht alles wissen. Er muss sich von Fachleuten beraten lassen.
Also vielleicht auch noch mal einen Satz dazu, damit das vielleicht auch nicht missverständlich rüberkommt. Natürlich die Verhandlungen selbst, die finden natürlich nicht irgendwie mit 100.000 Leuten auf dem Marktplatz statt. Aber das ist nicht der Punkt, worum es geht. Natürlich die Verhandlungen selbst werden dann von den jeweiligen Fachleuten quasi geführt. Der zentrale Kritikpunkt aber an der ganzen Sache ist, dass ja vorher die Zivilgesellschaft nicht angehört wird. Und das auch hinterher ist es dann nach unserem Wissensstand oder so wie es bis jetzt, ich sag mal, durchgesickert ist, das wird dann schon dem EU-Parlament vorgelegt. Aber wie das oft bei solchen großen Abschlüssen ist, das EU-Parlament kann dann nur als Gesamtpaket das ablehnen oder zustimmen. Und das finde ich auch sehr oft ein Problem, weil man eben dann quasi die Parlamente dann oft in der Situation sind zu sagen, naja, da gibt es ja vielleicht auch aus unserer Sicht ein paar positive Punkte, aber es gibt auch diesen Punkt, den würden wir sehr gerne ablehnen. Aber man gibt uns gar nicht die Möglichkeit, das wirklich differenziert zu betrachten, sondern wir können das ganze Paket nur ja oder nein sagen. Das ist auch ein sehr zentrales Problem bei dem Prozess, finde ich.
Das Bundeswirtschaftsministerium noch unter dem ehemaligen FDP-Wirtschaftsminister Rösler hatte einen Studienauftrag gegeben beim IFO-Institut. Ich zitiere mal einen Satz raus, Ralf. Was ist denn davon zu halten? Durch entsprechende Markteintritte amerikanischer Unternehmen auf dem EU-Binnenmarkt wiederum verstärkt sich die heimische Wettbewerbsintensität, was gesamtwirtschaftlich zu einem niedrigeren Preisniveau und spürbaren Wohlfahrtsgewinnen bei den Konsumenten führt. Unternehmen, die auch nach Abschluss eines Handelsabkommens nicht in die USA exportieren, müssen im Einzelfall mit einem erhöhten Wettbewerbsdruck rechnen. Zitat Ende. Wenn ich das richtig sehe, ist das das Paradies auf Erden, ich wollte sagen auf Eden, aber das Paradies auf Erden für uns Konsumenten und Verbraucher.
Naja, das ist sicherlich ein schön färberischer Satz und ich würde Sätze von Herrn Rössler auch nicht unbedingt so gerne jetzt kommentieren oder in die Bestandteile zerlegen. Ich habe eine bestimmte Meinung zu ihm, aber er ist ja nun nicht mehr Wirtschaftsminister, da brauchen wir uns keine Sorgen mehr zu machen, sag ich mal. Aber das ist halt so eine Politikeräußerung, viel zu lang, viel zu schön, gar keine Probleme angesprochen, das kann es nicht sein. Nicht?
Ich meine, wir Konsumenten und Verbraucher sind ja auch Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und wenn die Preise niedriger werden, besteht ja die Gefahr, dass unsere Einkommen niedriger werden?
Das kann natürlich sein, wobei die Preise werden ja erst dann niedriger, wenn die Produkte sich billiger herstellen lassen. Und das lassen sie sich in der Regel nur, wenn man die sogenannten nicht-tarifären Hemmnisse, also bestimmte Schutzvorschriften, die wir haben, abschafft. Dann kann man billiger produzieren und billiger verkaufen. Das wollen wir aber gar nicht.
Noch kurz zum Schluss vom ersten Block. Worin besteht eigentlich der Unterschied zwischen dem derzeitigen Zustand, dem Status quo und dem Freihandelsabkommen? Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass dieser Handel, diese Beziehungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten im luftleeren, sprich außergesetzlichen Rahmen stattgefunden haben. Worin besteht denn da der grundlegende Unterschied?
Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass man jetzt dieses Investor-Staat-Klageverfahren auf alle Bereiche ausdehnen will. Es gibt es im Moment in Europa meines Wissens im Bereich der Energie. Da gibt es ein Übereinkommen aus dem Jahre 1994. Und es gibt es in vielen bilateralen Verträgen über die ganze Welt verteilt. Es gibt gut 3000 von diesen Verträgen, die grundsätzlich die Absicht haben, große Investitionen in irgendeiner Weise zu schützen, dass sie nicht auf einmal enteignet werden und dann sind sie weg. Also die Grundidee früher ist mal durchaus sinnvoll gewesen, aber es ist alles völlig aus dem Ruder gelaufen. Es dient jetzt dazu, eventuell, wenn es so bleibt, wie es im Moment praktiziert wird, wir sehen Vattenfall und andere Beispiele, dass die Staaten unter Druck gesetzt werden können nach dem Motto, wenn ihr euer Atomgesetz oder ihr die Nutzung der Atomenergie ändert, dann müsst ihr dafür Milliarden bezahlen. Also überlegt euch das gut, ob ihr das macht.
Ja, zu dem Schiedsgerichtsverfahren werden wir im dritten Block noch kommen. Ich mache es feldfrei für die Sabrina, die wird mich jetzt vertreten. Sabrina, bitte.
Ja, danke Otto. Wir wollen im zweiten Block ein bisschen über die Auswirkungen des TTIP, also des Freihandelsabkommens auf die Lebensmittelproduktion, die Landwirtschaft lenken. Und zwar haben wir ja vorher schon gesagt, dass es diesen Punkt eben betrifft und das ist ja auch jetzt für uns als Greenpeace ein Bereich, in dem es uns eben betrifft. Jörg, sag doch mal kurz, welche Bereiche der Landwirtschaft betrifft es denn da genau?
Ja, es betrifft zum Beispiel ein sehr viel diskutiertes Thema in der EU, das Thema Gentechnik. Ja, und Gentechnik in Landwirtschaft und Lebensmittel. Und ja, es betrifft einfach so Dinge, die wir auch als grundlegende Standards zum Beispiel betrachten bei uns, wie zum Beispiel, dass bei uns Fleisch, also besonders Schweinefleisch, das muss vorher zum Beispiel auf Trichinen untersucht werden. Ja, das ist ein Parasit, der schwere Magen-Darm-Erkrankungen auslösen kann. Das soll zum Beispiel nach dem Willen der Handelslobbyisten, die dafür für den Fleischbereich zum Beispiel zuständig sind, also den Meat Association, so soll das eben zum Beispiel abgeschafft werden. Ja, und das sind für uns ganz grundlegende Standards eigentlich, die wir haben. Ja, dass man eben Fleisch einer vernünftigen veterinären medizinischen Untersuchungen vorher unterzieht, solche Dinge. Dann, wie gesagt, ganz großer, wichtiger Bereich für uns das Thema Gentechnik.
Ja, ja, genau, zur Gentechnik. Da ist es ja so, dass die betreffenden Maßnahmen der EU den USA, also den Exporteuren der USA, schon lange ein Dorn im Auge sind. Die wollen natürlich die Agrarausfuhr aus den USA erhöhen und da dort Gentechnik ja im großen Stile erlaubt ist, sage ich jetzt mal so, hindert das natürlich die Exporteure auch nach Deutschland oder in die EU zu exportieren. Und der allgemeine Tenor ist da ja, dass, also die unterstellen uns ja, dass die EU nicht auf grundlegenden, auf soliden wissenschaftlichen Ergebnissen die Gentechnik nicht zulassen, sondern halt eben da ein unwissenschaftliches Vorsorgeprinzip anwenden würden. Wie ist das denn? Ist das so? Sind das keine wissenschaftlichen Grundlagen, auf denen die Entscheidung der EU da beruht?
Das kann man so nicht sagen. Also du hast ein Stichwort schon genannt, das ist das Vorsorgeprinzip. Und dieses Vorsorgeprinzip ist der zentrale Punkt im Grunde genommen im Umwelt- und Verbrauchergesundheitsschutz in Europa und auch anderen Ländern der Welt. Und dieses Vorsorgeprinzip sagt im Grunde genommen nur, wenn ich Hinweise darauf habe, dass etwas gefährlich ist für den Mensch oder die Umwelt, dann sage ich nicht, auch solange ich keinen abschließenden Beweis habe, immer rein damit, sondern ich sage, wenn ich Hinweise darauf habe, dass etwas gefährdend ist, dann gehe ich damit vorsichtig um. Das Precautionary Principle auf Englisch. Also das heißt, ich bin vorsichtig, wenn ich entsprechende Hinweise habe. Und aus Sicht der entsprechenden Handelslobbyisten ist das eben so, solange man nicht den ultimativen, endgültigen Beweis hat, dass man direkt quasi, ich sage das jetzt mal salopp, direkt tot umfällt davon, hat das quasi alles erlaubt zu sein. Also jetzt mal ganz salopp gesagt. Ja. Und für uns ist das eben in Europa ein ganz zentraler Punkt, dieses Vorsorgeprinzip. Und es ist ja bei vielen Dingen auch so, dass es schwierig ist, so diesen ultimativen, finalen Beweis jetzt zu bringen, dass das schädlich ist. Wenn wir gerade beim Thema Gentechnik zum Beispiel sind, es gibt jede Menge Studien dazu und Tierversuchsstudien, die sagen, dass oder die eben auch Veränderungen an den Versuchstieren aufgezeigt haben, die uns also auf jeden Fall sehr deutliche Hinweise geben, dass das dass da ein Gefährdungspotenzial da ist und dass man das näher untersuchen muss. Und das Vorsorgeprinzip sagt eben, bis wir das genauer untersucht haben, sind wir da sehr vorsichtig mit dem, was rein darf. Und ich meine, die Umweltfolgen zum Beispiel vom Anbau von genetisch veränderten Pflanzen, die sind ganz klar und offensichtlich global. Ja.
Und es ist ja auch schwierig, da jetzt schon eine Vielzahl von Studien herbeiziehen zu können, weil es eben ja um Langzeitstudien geht und allzu lange die Gentechnik ja noch nicht angewendet wird, zum Glück. Aber jetzt so langsam kommen eben die Studien, die zeigen, dass es eben doch kritisch ist.
Also was den Umweltbereich betrifft, das ist eigentlich klar, das ist belegt, die Auswirkungen. Und im Gesundheitsbereich ist es, wie gesagt, eben bei vielen, ich will mal ein Beispiel bringen. Also wenn ich zum Beispiel ein Atomkraftwerk habe und ich habe da eine stark erhöhte Krebsrate, dann kann ich natürlich den einzelnen Krebsfall nicht dem Atomkraftwerk anlassen, weil ich natürlich niemals beweisen werden kann, dass der einzelne Krebstumor bei einem Person jetzt wegen dem Atomkraftwerk ist. Aber ich habe eine sehr starke Korrelation, ja, und kann davon ausgehen, dass da doch ein Zusammenhang bestehen könnte. Und dann würde ich in diesem Fall zum Beispiel das Vorsorgeprinzip anwenden. Ja. So, und genau das soll eben abgeschafft werden.
Ja, ein interessantes Beispiel.
Das Stichwort Lebensmittelsicherheit spielt, glaube ich, auch eine sehr große Rolle. Ich meine, der Geist, und der jetzt in den letzten Wochen, bedingt wahrscheinlich durch dieses Aufkommen des Themas, Freihandelsabkommen, Verhandlungen darüber, immer wieder dieser nette Begriff Chlorhähnchen durch die Welt. Was hat es denn damit auf sich? Und darüber hinaus geht es auch zum Beispiel auf den Einsatz von Wachstumshormonen bei Tieren, ich finde es immer so nett, diese Formulierung bei der Fleischproduktion, als ob das am Band produziert würde. Wie steht es denn darum, Lebensmittelsicherheit?
Gut, also de facto ist das so, dass das am Band produziert wird. Ja, das ist ja das Problem, was wir auch kritisieren. Ja, also Stichwort Chlorhähnchen. Es ist in den USA ist es üblich, dass Geflügelfleisch nach der Schlachtung einfach in ein Chlorbad getaucht wird, um es zu desinfizieren. Weil das bedeutet, dass es natürlich einfach nicht so sauber und hygienisch arbeiten muss. Und ich habe aber natürlich auch Chlorrückstände dann in dem Fleisch. Und das ist bisher in der EU verboten.
Weil wir diese Chlorrückstände dann auch mitessen würden, richtig?
Genau. Und das soll eben nach dem Willen der entsprechenden Verbände da, soll das abgeschafft werden. Also das soll in Zukunft erlaubt sein, dass solches Fleisch von Chlorhähnchen importiert werden darf.
Ja, das möchte ich aber nicht essen. Zum Glück bin ich Vegetarierin. Aber kommen wir nochmal zu dem Wachstum.
Warte ab, du kommst auch nicht ungeschoren davon.
Die Wachstumshormone, um die nochmal anzusprechen, da geht es ja um die Milchleistung von Kühen. Die soll ja gesteigert werden durch eben das Rinderwachstumshormon RBST. Und das darf ja eben in der EU nicht eingesetzt werden, in den USA aber schon. Und auch dieser Verbot bringt natürlich die Exporteure, stimmt sie nicht gerade glücklich. Und es wurde sich eigentlich darauf geeinigt, 2009 in einem Streitfall, dass eben Fleisch aus der Rinderproduktion exportiert werden darf, das diese Hormone bekommen hat. Aber, also die Kühe haben natürlich die Hormone bekommen, aber das Fleisch, das nicht damit belastet ist, bevorzugt werden soll. Warum ist denn das jetzt wieder ein Thema?
Ja, also das, was jetzt dieses Wachstumshormon RBST betrifft, wie gesagt, das soll dann im Grunde genommen, wenn es hart auf hart kommt, auch bei uns erlaubt werden, angewendet zu werden.
Also nicht nur der Export, dass das dann auch bevorzugt wird, sondern tatsächlich die Anwendung.
Es könnte sogar so weit kommen, dass das dann auch bei uns in der EU in der Mast eingesetzt werden darf. Das wollen wir natürlich gar nicht. Es gibt ja jetzt nicht nur dieses RBST, es gibt zum Beispiel auch noch einen Stoff, der heißt Ractopamin, ja, das ist auch ein Futterzusatz, um Muskelwachstum, Gewichtszunahme zu fördern. Und da ist es zum Beispiel so, dass das dass auch die Einfuhr von Tieren, die damit behandelt wurden, komplett verboten ist. Ja? Mhm. Bei diesem. Also da geht es dann auch um einzelne Hormone, einzelne Wachstumsförderer, natürlich im Einzelnen. Und also das wäre dann eben in Zukunft erlaubt. Also das, was wir uns auch als Verbraucher lange in Europa dafür immer wieder quasi kämpfen mussten, dass diese Standards erhalten bleiben. Ja? Und wir haben ja sowieso diese Debatte, dass wir zu viel Fleisch produzieren, ja, dass wir das einfach die ganze Tierhaltung wirklich ethisch absolut nicht, das muss man ganz klar sagen, akzeptabel ist, so geht man nicht mit Lebewesen um. Also es geht gar nicht darum, dass man jetzt jeder Vegetarier werden muss oder so, aber also das, was wir da in der industrialisierten Landwirtschaft haben, das ist ein absolutes No-Go, muss man sagen. Und das würde ja das quasi diese Auswüchse noch weiter treiben. Ja.
Wie ist denn das, könnte ich denn als Verbraucher erkennen, ob das dann jetzt nun ein sogenanntes Chlorhähnchen ist oder eben die Rinder mit Wachstumshormonen behandelt wurden? Gibt es da eine Kennzeichnungspflicht?
Nein, bis jetzt nicht. Ist ja auch nicht notwendig, weil es verboten ist. Aber genau dieses Stichwort Kennzeichnungspflicht und auch Rückverfolgbarkeit, also was kam woher und wurde wie produziert, genau darum geht es ja auch. Ja, dass auch diese Standards abgesenkt werden sollen. Das heißt, wir müssen in Zukunft nicht nur, keine Ahnung, Genmais essen, sondern wir dürfen es auch gar nicht mehr wissen. Hm. Mal auf einen Punkt gebracht. Ja, also es geht auch darum, dass wir unsere, nicht nur die Standards, die wir für die Produktion oder für Importware haben, sondern auch überhaupt, dass wir als Verbraucher, als Bürger wissen dürfen, was wir konsumieren. Ja, selbst diese Standards sollen abgesenkt werden, weil selbst da sagen eben die Lobbyverbände, das ist für uns ein Handelshemmnis. Wenn der Verbraucher weiß, was da drin ist, dann könnte er ja auf die Idee kommen, das nicht zu kaufen, sondern ein anderes Produkt. Das ist für uns ein Handelshemmnis. Auf dieser Ebene wird dort gedacht.
Ja, das finde ich ist ein ganz fast schon der kritischste Punkt, dass wir als Verbraucher dadurch total die Macht genommen bekommen, zu beeinflussen, was überhaupt produziert wird und einfach alles untergejubelt bekommen sollen. Vielen Dank für die Ausführung.
Otto. Ja, ich wollte noch eine kleine Anmerkung machen. Ich hatte vorher das erwähnt mit den amerikanischen Fluggesellschaften, die da gegen die CO2-Zertifizierung vorgehen wollen. Die begründen das mit einem sogenannten, das wäre ein Fortschrittshemmnis. Als ich das gelesen habe, ist mir ein Satz von Karl Kraus, dem Herausgeber der Fackel, eingefallen. Das war vor circa, na gut, einem Jahrhundert, der da gesagt hat, der Fortschritt ist ein Standpunkt. Es wird jetzt Nicht-Umweltthemen, Nicht-Greenpeace-Themen geben, die aber natürlich auch alle damit reinspielen und auch das ganze Freihandelsabkommen berühren. Ich werde versuchen, mal etwas in der Richtung Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Gesundheitswesen, und was nachher einen größeren Raum noch einnehmen wird in dem Blog, ist die Schiedsgerichtsbarkeit, das ein hochbrisantes Thema ist. Ralf, wie sieht es denn in den Bereichen Arbeitsrecht, Arbeitsschutz, Gesundheitswesen aus? Das ist ja doch auch ein ganz, ganz gewichtiger Punkt für uns alle Betroffene.
Also im Arbeitsrecht kann ich nur sagen, dass die USA verschiedene internationale arbeitsrechtliche Vereinbarungen noch nicht unterschrieben haben, die viele andere Staaten längst unterzeichnet haben, was einfach darauf hindeutet, dass sie das im Rahmen dieses Abkommens dann auch nutzen wollen, um andere Standards zu drücken. Denn wenn man Standards hebt, kann man nicht billiger produzieren und wenn man nicht billiger produzieren kann, kann man auch nicht mehr verkaufen. Mehr kann ich zum Arbeitsrecht eigentlich nicht sagen, aber es ist auf allen Gebieten das Gleiche. Es muss mit den Standards runtergehen, damit es mit dem Verkauf raufgeht. Und da kann man uns versprechen, was man will, das wird so kommen oder es gelingt uns, dieses TTIP zu verhindern.
Wir haben ja im Gesundheitswesen, vor allem in, was den Versicherungsbereich anbelangt, doch ganz erheblich andere Gegebenheiten wie in den USA, in Deutschland zumindest, Privathaftpflichtversicherung oder nee, gesetzliche Pflichtversicherung gibt es in der Form noch nicht in den USA. Die Obamacare, wie sie so gern genannt wird, ist ja auch ziemlich umstritten, einen schweren Start gehabt. Wollen wir uns mal in das Thema Schiedsgerichtsbarkeit einarbeiten. Welche Rolle kommt in den Schiedsgerichten zu?
Also die Schiedsgerichte werden angerufen, wenn ein Investor meint, er würde weniger verdienen, als er kalkuliert hätte, und zwar verursacht durch ein neues Gesetz, eine neue Regelung oder Bestimmung eines Staates. Dann kann er klagen, zwar nicht vor einem ordentlichen Gericht, sondern vor einem internationalen Schiedsgericht. Das ist Teil einer solchen Handelsvereinbarung. Das Interessante ist aber, dass es dort keine Richter gibt, sondern dort gibt es nur Anwälte. Und das sind immer ein Anwalt für X, ein Anwalt für Y und der dritte Anwalt spielt den Richter. Und beim nächsten Verfahren, ein paar Monate später, ist es einfach anders. Da ist einer von den dreien ein anderer der Richter. Es sind aber immer private Anwälte, die keiner Kontrolle unterliegen. Es gibt keine Berufungsmöglichkeiten. Die Verhandlungen werden nicht öffentlich durchgeführt. Man erfährt höchstens das Ergebnis. wenn sich geeinigt wird, wie man das nennt, außergerichtlich geeinigt wird, dann erfährt man oft überhaupt nichts. So geschehen mit Vattenfall. Vattenfall hat ja schon einmal die Bundesrepublik verklagt und da hat man aber dann sich außergerichtlich geeinigt. Wir wissen bis heute nicht, was das die Bundesrepublik gekostet hat.
Da fällt mir das Stichwort RWE ein, jetzt hier in Hessen ganz aktuell, dass eben dieses Moratorium zur Stilllegung von Biblis ja jetzt auch letztinstanzlich als rechtswidrig eingestuft wurde. Wobei es im Moment noch nicht klar ist, wie hoch der Schadenersatz sein wird. Aber man kann davon ausgehen, dass RWE da wahrscheinlich einen Schadensersatz fordern wird. Experten rechnen mit bis zu 200 Millionen Euro Schadensersatz. Diese Schiedsgerichtsbarkeit im Zusammenhang mit dem Freihandelsabkommen unterliegt ja keiner Gesetzgebung oder keinen Gesetzen. Das ist ja rein dann in Bezug, oder Anhaltspunkte sind nur die Sachen im Vertrag, die im vertraglich geregelt sind.
Natürlich, aber das Schiedsgericht ist ja auch nur durch diesen Vertrag entstanden. Also im Prinzip, wenn das alles offen wäre und wenn die Verhandlung öffentlich wäre und wenn es noch irgendeine Berufungsmöglichkeit gäbe, wäre das nicht zu kritisieren. Man kann so etwas machen. Zwei Partner können sich darauf einigen, dass sie im Falle eines Streites von einem Dritten sich schlichten oder
beurteilen.
Das gibt es in verschiedenen Bereichen, nicht wahr? Aber dass es dann keine Berufungsmöglichkeit gibt und das Ganze hinter verschlossenen Türen stattfindet, das gibt es eben nun doch wohl wahrscheinlich sehr viel seltener. Also ich kenne das aus dem öffentlichen Recht jedenfalls nicht.
Gibt es eine Aufsicht über die Schiedsgerichte, beziehungsweise so eine übergeordnete Instanz? Ist es unter dem Dach von der UN angesiedelt oder wer... Gibt es da eine Instanz, die ein Auge drauf hält, dass das alles...
Ich habe den Namen jetzt nicht parat und flüssig drauf. Das ist eine sitzt in Washington, ist aber eine internationale Einrichtung, wo eben auch Anwälte aus verschiedenen Ländern tätig sind, die aus diesen Verträgen jeweils die Bestimmungen zur Grundlage des jeweiligen Verfahrens machen. Mhm. Aber solange wir es nicht einsehen können, können wir es nicht kontrollieren. Das ist das ganz Einfache. Und diese Anwälte verdienen natürlich ihr Geld damit. Also mal ganz simpel ausgedrückt, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, dann wird sich der dritte Anwalt, der den Richter spielt, sehr genau überlegen, ob er die Klage abweist. Denn das nächste Mal ist er der Klägeranwalt und der andere ist der Richter. Und die wollen ja beide ihr Geld verdienen. Das ist jetzt ein bisschen plump ausgedrückt, aber solche Spielarten sind alle möglich. Ja, genau.
Wer könnten da gegen wen und weshalb klagen? Gibt es da schon etwa Vorstellungen?
Ja, sagte ich schon. Grundsätzlich Investoren oder Konzerne gegen Staaten.
Gegen Staaten.
Ja. Und nicht Staaten gegen Konzerne.
Auch entgangene Gewinn und so weiter sind ja, glaube ich, auch mögliche Gegenstände von den Verklagen.
Natürlich. Es geht ja in den seltensten Fällen darum, dass plötzlich etwas völlig stillgelegt wird oder verboten wird. Dass also eine riesige Milliardeninvestition auf Eis gesetzt wird und sozusagen enteignet wird. Das ist gar nicht die Regel. Die Regel ist, dass neue Bestimmungen eingeführt werden zum Schutz der Verbraucher und der Konzern sagt, deswegen haben wir jetzt weniger verkauft und diesen Schaden möchten wir gern von euch zurückhaben.
Können denn Bürgerinnen und Bürger, Verbraucherschutzverbände, NGOs auch das Schiedsgericht anrufen?
Nein, können sie nicht.
Obwohl sie eigentlich die Hauptbetroffenen sind.
Ja,
also
sicher.
Betroffene, ich bin jetzt mal wohlwollend und setze mal das Wort Betroffene in Anführungszeichen.
Ja, sicher, aber sie sind nicht... kein Vertragspartner in diesem Vertrag und sie können das nicht. Es ist nur in dieser Einrichtung. Darum sagte ich eben, es geht auch nicht umgekehrt Staat gegen Konzern.
Schlussakkord.
Ja, den übernehme ich. wie ist denn eure Einschätzung? Was glaubt ihr, wird das TI, das Freihandelsabkommen, wird das durchkommen oder wie ist denn die Einstellung der EU dazu?
Und die Einstellung der EU dazu ist natürlich, dass das durchkommt. Die produziert auch fabelhafte Papiere, in denen sie erkennen lässt, dass sie den Bürger anhört und sich unbedingt darum kümmern wird, dass das, was der Bürger will, gemacht wird. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sind allerdings, dass das nicht so ist. Und ich sagte ja schon, das ist auch wirtschaftlich nicht machbar. Dann kann man nicht mehr verkaufen. Ob es durchkommt oder nicht, ist ganz schwer zu sagen. Wir müssen weiterhin wachsam sein und dagegen protestieren. Und das Wichtigste für die Hörer ist, glaube ich, auch, dass sie sich auf diesem Gebiet weiterbilden. Und da möchte ich eine Seite im Internet nennen, auf der man sehr gut lernen kann. Das ist jetzt nicht die attack.de-Seite, die ist auch nicht schlecht, das ist klar.
Wie sondern auch unsere ist, Seite.
Genau, genau, sondern das ist die KnowTTIP, also Know von To Know English, KNOW-TTIP.EU. Diese Seite ist von einigen Münchner Studenten geschrieben worden und die ist toll. Da kann man mit null Kenntnis reingehen und man lernt stückweise sehr viel.
Wiederholst du die nochmal kurz?
Ja.
Für die, die jetzt das beim ersten Mal gehört haben, ich denke, manchmal ist es das zweite Mal hören, dann zum Mitschreiben ganz
natürlich
gut.
Gerne. Also die heißt noTTIP.eu.
To know von Wissen.
To know von Wissen, okay. Deswegen jetzt buchstabiere ich. KNOW-TTIP.eu.
Das muss ich halt zeigen, wie sich's entwickelt, aber die Erfahrungen mit anderen Dingen und auch mit anderen Freihandelsabkommen stimmen einem ja nicht unbedingt. Ja, positiv. Genau. Das Einzige ist, was ich denke, was der Ralf jetzt gerade eben auch noch angedeutet hat, wir müssen versuchen, soweit als möglich als, nun ja, Zivilgesellschaft uns bei dem Thema einzubringen, damit wir nicht hinterher konsterniert wie der Oxforder Apotheke stehen und sagen, wenn wir das alles gewusst hätten. Vielleicht können wir das ja dann in der Richtung, so wie du fragtest, positiv beeinflussen. Ralf, für dich mal zunächst schon mal herzlichen Dank für deinen Besuch hier im Studio und vielleicht gibt's noch mal Gelegenheit zu dem Thema was zu machen. Ich behalte auf jeden Fall deine E-Mail-Adresse und was wir sicher vorhaben, noch mal eine Sendung machen zu dem Thema. Wäre schön, wenn du wiederkommen würdest.
Danke, gerne.
Jörg, du wolltest nur kurz einen Termin durchgeben für morgen.
Genau, passt auch ganz gut zum Thema. Es ist ja gerade die Grüne Woche, die weltgrößte Landwirtschaftsmesse in Berlin eröffnet worden. Und er läuft seit dieser Woche. Und es gibt morgen, wie schon in den letzten 3 Jahren auch, eine große Demo. Um 11 Uhr am Potsdamer Platz startet die und ist von einem ganz breiten Bündnis, wo wir eben fordern, wir wollen eine nachhaltigere Landwirtschaft, wir wollen eine umweltfreundliche Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion, in der eben genau solche Standards, wie wir sie uns erarbeitet haben, erhalten und noch verbessert werden und die Tierhaltung verbessert wird. Und ja, wer noch spontan Zeit und Lust hat, morgen 11 Uhr in Berlin am Potsdamer Platz mitdemonstrieren für unsere Verbraucherrechte für eine tiergerechte und umweltfreundliche Landwirtschaft.
Es gibt bestimmt auch noch spontane Mitfahrgelegenheiten auf der entsprechenden Internetseite.
Wir haben es satt, ne?
Wir haben es satt, ist das Motto der Demo.
Genau. Ich habe noch kurz einen anderen Termin morgen. Wir haben morgen einen Infostand mit Unterschriftensammlung zum Schutz der Arktis in der Biebergasse. Und am 1.2. gibt es in Zossenheim im Flurscheideweg 15 eine Veranstaltung, ein Vortrag mit Diskussion SOS für die Arktis, auch von uns und in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft POSEF. Das ist eine deutsch-russische Gesellschaft. Okay, jetzt noch tschüss zusammen.
Tschüss.
Viel Spaß, bis zum nächsten Mal.
Ciao.